der Podcast.
Folge 138, Bundestagswahl Spezial 2. Nur zweimal waren alle da.
Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sonderausgabe von Lucke und Hengstmann, dem Politik-Podcast mit Augenzwinkern. Wenn ihr euch jetzt fragt, wie ist es der Donnerstag, wieso eine Sonderausgabe? Nun, Tillmann ist nicht da. Tillmann ist zwar da, aber er ist nicht da. Also er ist gleich zu hören, aber er ist eigentlich nicht da. Deswegen haben wir voraufgezeichnet. Und deswegen begrüße ich jetzt voraufgezeichnet für euch aus der Vergangenheit, aber trotzdem anwesend in Berlin, den Kabarettisten Tillmann Lucke. Grüß dich, Tillmann.
Hallo, Sebastian Hengstmann, Kabarettist aus Berlin.
Und nein.
Aus Magdeburg, siehst du.
So. Ihr merkt, die Bundestagswahl liegt jetzt rein mental für uns schon hinter uns, obwohl sie ja eigentlich erst in 2-3 Wochen sein wird, aber wir werden uns heute in dieser Sonderfolge damit beschäftigen, was passiert eigentlich genau. Also wir gehen jetzt mal davon aus, es waren 630 Menschen das Mandat erhalten, ja, in den Bundestag einzuziehen. Die Wahl ist zu Ende, das amtliche Endergebnis am 23.02. 18 Uhr werden die Wahllokale geschlossen. Das amtliche Endergebnis wird vermutlich am 25., 26. Februar, am Dienstag oder am Mittwoch vorliegen, wenn nicht irgendetwas...
Nee. Also normal ist es so, dass in den frühen Morgenstunden dann schon das vorläufige amtliche Endergebnis kommt und das amtliche kommt dann 2-3 Wochen später.
Okay.
Das wird, bei der letzten Wahl war es ja auch so, da gab es dann plötzlich einen Sitz mehr beim amtlichen Endergebnis als beim vorläufigen, weil eben die Ausgleichsmandate halt so eine, oder die Übergangsmandate haben so eine große Hebelwirkung, dass die Ausgleichsmandate sich leicht verschieben konnten, was ja auch dann taten um eins. Während jetzt gibt es eher Verschiebungen, also nicht darin, wie viel Mandate einer Partei zustehen, das wird ziemlich klar sein, sondern jetzt gibt es eher die Veränderung, welche Mandate das genau sind, weil wenn zwei Wahlkreise in Konkurrenz zueinander stehen in einem Bundesland und der eine Abgeordnete hat da vielleicht 26% und der andere 25,9%, dann kann sich das auch nochmal verschieben. Also das ist dann eher das Thema, dass dann einzelne Leute ausgetauscht werden. Aber wahrscheinlich wird es so bleiben, wie es vorher ist.
Okay, und wir gehen nach jetzt im Ergebnis erstmal davon aus, dass irgendwie die CDU die meisten Abgeordneten stellen wird, aber weit von der absoluten Mehrheit entfernt sein wird. Dann vermutlich die AfD die zweitstärkste Kraft sein wird. Dann die SPD, dann die Grünen oder umgekehrt. Die liegen ja im Moment so knapp zusammen, dass wir es nicht hundertprozentig wissen. Die FDP wird aller Hoffnung nach nicht in den Bundestag einziehen, zumindest laut jetzt in Umfragen. Linkspartei und BSW weiß man nicht genau. Okay, das heißt, wir werden also zur Konstellation im Bundestag, auch wie die Regierungskonstellation aussehen werden, nichts sagen können. Aber was wir sagen können mit relativer Sicherheit, wann wird dieser neu gewählte Bundestag zusammentreten?
Also im Grundgesetz gibt es die Frist von 30 Tagen nach der Wahl, das wäre der 25. März. Und das ist in den letzten Jahrzehnten auch immer eingehalten worden. Es ist praktischerweise ein Dienstag. Dienstag beginnt ja oft die Sitzungswoche oder manchmal auch mittwochs, zumindest im Plenum, sodass das dann ein praktischer Tag ist. Dann wird die Sitzung vom Alterspräsidenten eröffnet. Das haben wir festgestellt, das wird höchstwahrscheinlich Gregor Gysi sein. Wenn er es nicht schafft, in den Bundestag zu kommen, dann wird es... haben letzte Folge gesagt, Gysi ist seit 1990 mit kurzer Unterbrechung durchgehend im Bundestag. Dann wird der zweite bis vierte auf dieser Hitliste, die sind alle drei seit 1994 ununterbrochen im Bundestag, sind drei von der CDU. Wenn es drei gleiche sind, dann geht es nach Lebensalter und das wäre dann Michael Meister. Ein Hinterbänkler, zweiter wäre Thomas Rachel und dritter ist Norbert Röttgen, der wäre sozusagen mit einer der dienstältesten Abgeordneten. Und der eröffnet den Bundestag und dann gibt es die Wahl des Bundestagspräsidenten.
Vermutlich von der CDU.
Genau. Dann die Vizepräsidenten, da wird dann immer noch mal geschaut. Das ist auch je nach Konstellation der Regierung so, ob sozusagen der zweitgrößten Fraktion oder in der großen Koalition, ob die zweitgrößte Fraktion dann immer auch zwei Vizepräsidenten kriegt oder nur einen. Das ist mehr oder weniger Sache, eigentlich gilt ja die Geschäftsordnung nicht mehr, die muss ja neu beschlossen werden. Meistens wird sie in gleich.
Vor oder nach der Wahl des Präsidiums?
Davor. Das ist meistens eine formale
Sache. Also das
macht
noch der Alterspräsident.
Ja, und das ist dann aber oft so eine Sache, wenn zum Beispiel also in Zeiten, als die SPD in der Großen Koalition war, da bekam die SPD immer einen weiteren also zwei Vizepräsidenten insgesamt. Die Union hatte einen, aber sie hat ja dann den Präsidenten Lammert, sodass man sagt, das Präsidium muss ja auch die Mehrheitsverhältnisse, sollte mit den Mehrheitsverhältnissen widerspiegeln des gesamten Plenums. Das ist jetzt ja bei der Ampelkoalition auch der Fall gewesen. SPD eine Präsidentin und eine Vizepräsidentin, dann die Grünen, FDP jeweils Vize, und umgekehrt hatten Union und Linkspartei und AfD nur einen, wobei die AfD den Sitz nicht ausfüllen konnte, weil die Leute zu schlecht sind. Übrigens heute auch wieder eine Vizepräsidentenwahl. Und ist noch nicht
durch. Also vor einer Woche.
Genau, vor einer Woche, ja, du hast recht.
Genau, und wir können noch nicht sagen, wie sie ausgegangen
ist. Vermutlich das ist durchgefallen. Seltsamerweise. Aber ja, jedenfalls, das sozusagen, das ist immer das Argument bei einer großen Koalition, dass man dann irgendwie zwei, aber die Grundregel ist, dass jeder Fraktion ein Vize zusteht. Da hatten wir ja schon öfter drüber gesprochen, dass die AfD damit nicht einverstanden
ist. Das heißt jetzt, wenn, also nehmen wir mal an, die Linkspartei kommt jetzt nur mit Gregor Gysi und sagen wir mal noch Bodo Ramelow rein, werden die vermutlich keinen Vizepräsidenten kriegen.
Nee, wenn sie keinen Fraktionsstatus haben, sondern nur Gruppenstatus, dann wird man ihnen da nichts geben.
Die Frage ist aber, hat die Funktion des Alterspräsidenten noch irgendeine andere Auswirkung, außer den Bundestag zu eröffnen?
Nee, hat es nicht. Das ist einfach zeremoniell so, dass man eigentlich, also es stammt natürlich aus einer Zeit, als Parlamente noch gar nicht existierten und als zum Beispiel die Frankfurter Nationalversammlung oder später irgendwie irgendein Reichstag oder so, wenn das zum allerersten Mal war, dann hat man immer gedacht, wer ist denn am ältesten, wer hat irgendwie Lebenserfahrung und der soll es machen. Und dann waren es fast immer Leute, die schon in früheren Parlamenten drin saßen, weil sie eben so alt waren und altgediente Parteileute waren. Das ist nur ganz, ganz selten so gewesen. Unter anderem von der Linkspartei ein Kollege 1994, der war eigentlich Schriftsteller gewesen, der wurde da aufgestellt und der war zum Beispiel nicht Mitglied des Bundestages vorher gewesen. Das war auch bisher das einzige Mal, dass die Linkspartei oder die PDS einen Alterspräsidenten stellte. Damals großer Skandal. Die Union ist aus dem Plenum rausgegangen aus Protest. War dann doch nicht so schlimm, also wie befürchtet die Rede. Später
die
noch
war mal, sogar ganz gut. Sorry, sie war sogar viel beachtet.
Genau, später gab es nochmal einen Alterspräsidenten, ich habe mich gerade getäuscht, Fred Gebhardt, 1998, auch von der PDS. Wer tatsächlich noch nie einen Alterspräsidenten stellte, waren die Grünen.
Logischerweise.
Allerdings.
Ist eine relativ junge Partei?
Relativ jung. Trittin weiß ich nicht, aber.
Ja, gut, aber.
Aber tatsächlich, es gab einmal fast einen Alterspräsidenten, der wurde reingewählt. Das war Werner Vogel, 1983 bei der ersten Wahlperiode. Das war dieser Opa. Du kennst vielleicht diesen Wahlwerbespot, wo so ein Opa mit seiner Enkelin so einen Fluss anguckt, wo lauter tote Fische drin liegen und dann fragt die Enkelin, wer tut denn was dagegen? Die Grünen! Ja, und dieser Opa wurde reingewählt, Werner Vogel, und da kam aber eine NS-Vergangenheit raus und der hat auf dieses Mandat verzichtet, bevor der Bundestag zusammentrat. Und
unschön.
Dadurch gab es eben von der SPD einen, das war Egon Franke, der einen lustigen Spitznamen hat, also es gibt, jetzt muss ich mal ein bisschen ausholen, es gibt eine Gruppe von Rechten, also sozusagen auf dem rechten Parteiflügel, von Gewerkschaftern, die gab es immer schon. Also das, was heute der Seeheimer Kreis ist, das waren damals, die nannten sich die Kanalarbeiter, einfach weil sie so Gewerkschafter waren, so Schaffer, die Kanalarbeiter. Und dieser Franke war immer der Wortführer, inoffizielle Boss von dieser Gruppe. Und da das die Kanalarbeiter waren, war sein Spitzname Canale Grande.
So, sehr so schön.
Ja, also schön. Und der hat auch verzichtet, sodass Willy Brandt als zweitältester Abgeordneter, damals übrigens noch SPD-Vorsitzender, nicht mehr Kanzler, den Bundestag eröffnete. Zweimal später war er dann tatsächlich.
Einmalig, ne?
Er war 1982 dann auch noch, 87 und 90 dann auch nochmal Alterspräsident.
Ja, aber es ist einmalig, dass ein ehemaliger Bundeskanzler trotzdem noch ewig lange Parteivorsitzender bleibt.
Ach so, ja, das ist richtig.
Okay, dann lass uns jetzt so, der Bundestag ist konstituiert, wunderbar, die haben den Präsidenten gewählt, vermutlich, weiß ich nicht, Norbert Röttgen oder keine Ahnung, wer es wird.
Wir hatten ja in der Jahreswechselfolge schon mal eine Prognose abgegeben, aber da reden wir dann drüber, wenn es soweit ist.
Genau, und
Aber interessant würde ich jetzt auch sagen, das Gegenstück zum längst gedienten Abgeordneten. Wir wissen, Wolfgang Schäuble ist der absolute Rekordhalter. Auch in der gesamten deutschen Parlamentsgeschichte gab es niemanden, der länger war als er, nämlich mit 51 Jahren. Und es gibt jemanden, der ihm auf dem Fersen ist, aber eigentlich auch wieder nicht. Das ist Richard Stücklen. Der hat von 1949 bis 90 ununterbrochen im Bundestag angehört. Sind also nur 41 Jahre. Und
ja, aber der ist ja tot.
Genau, also nee, aber das ist sozusagen der zweite auf der ewigen Hitliste. Dann gab es noch Heinz Riesenhuber, der war etwas über 40 Jahre, der ehemalige Forschungsminister.
Zukunftsminister
und ansonsten ist alles zwischen 30 und 40 Jahre, gibt es noch ein paar, aber...
Hat denn noch jemand eine Chance?
Naja, das sind jetzt die seit 1994 ununterbrochen drin sitzen, die müssten jetzt bis 2035 da drin bleiben, also Röttgen
und Co. Das könnte bei Röttgen zum Beispiel ja durchaus zutreffen.
Das könnte zutreffen, aber also es ist wirklich, Schäuble ist halt so eine Ausnahmegestalt, den wird man erstmal nicht einholen. Jetzt gibt es aber auch die umgekehrte sozusagen, die umgekehrte Frage, wer war denn bisher am kürzesten im Bundestag?
Darauf gibt's naja, das geht ja dann vermutlich auf einen Tag raus.
Genau, da, so, ne? Ja, da gibt es zwei verschiedene Antworten. Wenn man jetzt sagt einen Tag, dann war es Joachim Gauck. Warum? Also es gab 1990 die Wiedervereinigung und da die Bundestagswahl recht bald anstand, im Dezember 90, sagte man, ja, jetzt soll die Volkskammer, die ja demokratisch gewählt wurde, 144 Leute von sich da in den Bundestag delegieren. Das sind jetzt offiziell Abgeordnete für ein paar Monate. Und unter anderem war da vom Bündnis 90 damals war Joachim Gauck delegiert worden, der aber umgehend zum Stasi-Unterlagenbeauftragten ernannt wurde. Also der war nur vom 3. bis 4. Oktober quasi Abgeordneter und hat nur an einer einzigen Sitzung, nämlich an der nicht konstituierenden, aber an der ersten gesamtdeutschen Sitzung am 4. Oktober im Reichstagsgebäude teilgenommen und danach nicht mehr. Das ist also sozusagen der kann man sagen, der faulste Abgeordnete, wenn man es böse betrachtet. Und damals sogar, wie gesagt, nicht parteilos, später parteiloser Bundespräsident. Es gibt aber noch einen Fall, aus der ersten Wahlperiode, der schwierig gelagert ist. Da gab es also einen von der FDP, der aus Nordrhein-Westfalen, der gestorben ist. Dann gab es einen Nachrücker und der Bundeswahlleiter hat dem Falschen dieses Nachrückermandat gegeben. Also Hans Lienhardt war vorgesehen und der hat das Mandat aber dann nicht bekommen, weil er nach der Wahl seinen Wohnsitz verlegte also von Nordrhein-Westfalen nach West-Berlin. Und dadurch hieß es ja, der hat das passive Wahlrecht oder der hat jetzt zumindest nicht mehr, darf jetzt nicht mehr auf dieser Landesliste stehen. Und jemand anders bekam dieses Mandat. Der eine hat dann Einspruch eingelegt beim Bundestag selber und der hat das ein bisschen rausgezögert. Und so dass diese Aberkennung des anderen Mandates, das zu Unrecht zugeteilt wurde, am letzten Tag der Wahlperiode in Kraft trat und dieser Hans Lienhardt also quasi 0 Tage lang Abgeordneter war. Also auch in keiner
Immerhin.
Statistik.
Naja, das muss man ja auch erstmal hinkriegen. Man kann ja auch einfach von einem Irrtum reden und damit war es nie, aber er wird immerhin.
Ja, aber er taucht in keiner Liste auf, aber er darf moralisch sich so nennen. So, also solche kleinen Skurrilitäten kommen ja immer wieder vor. Ja.
So, da wir gerade von Geschäftsordnung geredet haben, in der Geschäftsordnung wird ja geregelt, wie dieser Bundestag sich zusammensetzt, welche Ausschüsse gebildet werden und so weiter und so fort. Warum ist das wichtig? Weil wir ein sogenanntes Arbeitsparlament haben. Das bedeutet, sämtliche Arbeit im Parlament findet nicht im Plenum statt. Das Plenum ist eigentlich nur Show. Mhm. Also diese Bundestagsabstimmungen sind eigentlich von vornherein klar. Es gibt ein paar Ausnahmen natürlich, aber die Großteil der Arbeit findet in Ausschüssen statt. Wie viele Ausschüsse hat der aktuelle Bundestag?
Der hat 25 ständige Ausschüsse und einige von denen haben noch Unterausschüsse. Und dann gibt es noch zwei Untersuchungsausschüsse, einen zum Atomausstieg, einen zum Afghanistan. Die finden jetzt diese Woche auch müssen quasi abgeschlossen werden, Bericht vorlegen und so. Aber 25 ständige, also ja. Mhm.
Okay, und das wird ja vermutlich 24, vielleicht 23, vielleicht 27 im neuen Bundestag nicht anders sein. Wie werden die besetzt?
Die werden spiegelbildlich zur Fraktionsstärke besetzt. Das heißt, die kriegen, die sind ja erstmal verschieden groß. die haben, was weiß ich, zwischen, sage ich jetzt mal, zwischen 30 und 50 Mitgliedern. Ich muss es tatsächlich mal, also vielleicht kriege ich es gerade noch genauer hin, aber diese Ausschüsse sind halt verschieden groß, die wichtigeren Ausschüsse sind größer und da wird eben geschaut, wie ja, Spiegelbild nicht nach dem Hare Niemeyer, sondern nach dem Sainte-Laguë-Schepers-Verfahren wird es verteilt. So.
Okay.
Also ich habe jetzt hier mal einen so, genau, also der größte Ausschuss ist der Ausschuss für Arbeit und Soziales mit 49 Mitgliedern und der kleinste ist der für Immunität und Sport, Menschenrechte, Tourismus und Kultur, also auch eine Art Gedöns, mit 19 genau. Mitgliedern. So, dazwischen bewegt sich's und das wird eben verteilt und dann gibt's ja den Vorsitz und den stellvertretenden Vorsitz von Ausschüssen. Und wenn man jetzt 25 Ausschüsse hat, dann wird auch gerechnet, auch nach diesem Sainte-Laguë-Schepers-Verfahren, wie viel Vorsitze und stellvertretende Vorsitze stehen je nach Partei zu. Und ja, was weiß ich, beispielsweise der Linksfraktion vor der Spaltung stand halt ein Ausschussvorsitz zu. Das hat dann der Putin-Freund Klaus Ernst gemacht mit dem Klimaausschuss, genau. Was gar nicht so eine tolle Idee war. Den genau. Ist er jetzt wieder los, den Vorsitz hat die SPD. Aber sozusagen die Parteien haben Zugriff. Also es wird ja, kann ja ausgerechnet werden, wer den ersten Zugriff hat. Das hat die stärkste Fraktion. Den zweiten Zugriff hat meistens die zweitstärkste, aber es wird eben nach diesem Höchstzahlenverfahren gemacht. Und wenn man sich nicht einigt, wer welchen Ausschuss kriegt, dann wird gesagt, so, wir legen hier alle Ausschüsse jetzt mal in die Mitte des Tisches und jeder darf nach diesem Zugriffsrecht einen ziehen oder nicht blind, sondern sagen, den will ich haben und den kriegt er dann auch. Das hat Vor- und Nachteile, also wenn man sagt, wir einigen uns friedlich, dann gibt es keine Überraschung. Wenn man sagt, wir lassen es darauf ankommen, dann kann man eben auch Überraschungen erleben. Das,
genau.
Aber wie die Überraschung zustande kommt, dass Klaus Ernst als derjenige, der zuletzt ziehen durfte, den Klimaausschuss bekommen hat, das weiß ich nicht. So, das nur so. Es gibt ein paar, es gibt einen, der traditionell nicht von allen beansprucht wird, sondern nur von der stärksten Oppositionsfraktion. Das ist der Haushaltsausschuss, eigentlich der wichtigste, weil da wird natürlich der Haushalt, zurzeit ist es der unwichtigste, weil er nicht tätig ist, weil er im Grunde alles für einen Papierkorb gemacht hat die letzten Monate. Das ist Helge Braun von der CDU, der frühere Kanzleramtschef, der ist Vorsitzender als
wegen größter Helge Opposition. Braun, ist das nicht so ein Dicken?
Ja,
so ein Zitat aus Kein Pardon.
Okay. Oh, Helge Braun kam schon in Kein Pardon vor? Ja, das ist ja schön.
Nein, natürlich nicht, da ging es um Harry Loppmann, egal.
So, also das sind die Verteilungen. Bei Untersuchungsausschüssen, da wechseln auch die Vorsitze, allerdings wird da nochmal neu angefangen, also quasi den ersten Untersuchungsausschuss kriegt immer die stärkste Fraktion, das ist die SPD beim Afghanistan-Ausschuss gewesen und beim Klimaausschuss, beim Atomausschuss ist es eben die zweite. Also da wird nochmal von null angefangen und dann, wenn es mehr Ausschüsse geben würde, hätten dann zum Beispiel die Grünen das nächste Zugriffsrecht und so weiter.
Genau.
Ja.
Es ist schon nicht ganz unwichtig, wer den Ausschussvorsitz hat, aber es ist jetzt auch keine weltbewegende Geschichte. Also Haushaltsausschuss ist ein bisschen was anderes, klar, ja. Logischerweise. Und in einer normalen parlamentarischen Arbeit sind die Ausschüsse auch nur da, um Sitzungen vorzubereiten. Das ja auch zu 80% der Arbeiten im Bundestag so genauso geschieht.
Genau, also das... Das, ja, davon kriegt man im Regelfall auch nichts mit, aber es ist halt oft so, gibt es ja so Verfahrenstricks. Zum Beispiel jetzt, ganz aktuell noch im alten Bundestag, ist ja das Thema Abtreibung aktuell im Rechtsausschuss. Und jetzt kommt es darauf an, dass das in der allerletzten Woche im Februar wieder ins Plenum kommt. Und dafür muss es aber der Rechtsausschuss erstmal mit einer Beschlussempfehlung da reingeben. Ob die Beschlussempfehlung jetzt positiv oder negativ ist, bitte lehnt das ab oder stimmt dem zu, das ist scheißegal. Aber es muss sozusagen beschlossen werden, dass es wieder ins Plenum kommt. Und die FDP sagt, nee, ihr habt uns schlecht behandelt und jetzt machen wir, also, weil im Ausschuss wird nicht nach Gewissen abgestimmt, sondern nach Fraktionen. Egal, genau. Auch bei sowas. Und das heißt, es ist extrem unwahrscheinlich, dass sich... Es reicht ja vielleicht ein oder zwei FDPler in diesem Ausschuss, weil sowohl Linkspartei als auch BSW, die da ja auch vertreten sind, sind ja für diese Gesetzesänderung, Rot-Grün sowieso, sodass man eigentlich nur einen von der FDP bräuchte, um da das umzubiegen. Und das ist aber nicht vorgesehen und es ist halt ärgerlich, dass die, ja, also die können das quasi blockieren, indem es gar nicht zur Abstimmung kommt. Weil wenn es zur Abstimmung kommt, dann ist es eine, ja, dann ist es mehr oder weniger ein Zufallsergebnis, so wie letzte Woche das mit der CDU und der AfD. Weil es fast eben genau
ja
fast die Hälfte der Abgeordneten will das eine und fast die Hälfte will das andere. Und genau. So. Also, das dazu, ich sehe gerade, warte mal, hier, also im Rechtsausschuss haben SPD 11, Grüne 6, das sind schon mal 17, dann BSW und Linkspartei 1, das sind schon mal 18 und da der Ausschuss 39 Mitglieder hat, braucht man von der FDP noch 2, aber also das wird höchstwahrscheinlich nicht passieren. Aber es genau. gibt, wie gesagt, die Ausschüsse sind dann wichtig, wenn man ein bisschen Tricks anwenden will oder wenn man so ein bisschen, ja, sich gegenseitig irgendeine Verantwortung oder wenn man Sachen verhindern will, dann geht es sehr gut.
Genau.
So, dann, wenn wir schon bei Abstimmungen sind, es gibt ja verschiedene Arten von Mehrheiten, die erreicht werden müssen. Also wir wissen, beim Grundgesetz, bei der Grundgesetzänderung braucht man eine Zweidrittelmehrheit der Mitglieder des Bundestages. Bei einer Kanzlerwahl oder bei zum Beispiel bei der Zurückweisung von Bundesratseinsprüchen oder bei Auslandseinsätzen der Bundeswehr braucht man eine absolute Mehrheit der Mitglieder des Bundestages.
Das Wichtige ist, der Mitglieder, nicht der Anwesenden, genau. sondern wirklich der Mitglieder des Bundestages.
Das nennt sich halt deswegen auch Kanzlermehrheit und dann bei normalen Gesetzen braucht man eben nur die einfache Mehrheit, das heißt mehr Ja als Nein und das ist eigentlich fast immer erreicht. Wie gesagt, dass einer amtierenden Regierung eine Abstimmungsniederlage beschert wird, das ist bei Gesetzen quasi undenkbar, war letzte Woche der Fall. Und ansonsten nur bei irgendwelchen kleinen Sachen, wo zum Beispiel auch Gewissensabstimmungen sind. Es gab allerdings, wenn man mal anschaut, knappe Ergebnisse. Viermal in der Geschichte des Bundestages gab es Gleichstand zwischen Ja- und Nein-Stimmen. Damit ist so ein Gesetz abgelehnt. Und auch nur insgesamt fünfmal war da die Abstimmung knapper als letzte Woche mit 4 Abstimmungen. Also das ist äußerst selten, kommt aber ganz mal auch ab und zu vor. Die Kanzlermehrheit wurde, wenn sie benötigt wurde, genau zweimal punktgenau erreicht, nämlich bei der ersten Wahl zum Bundeskanzler. Das heißt ja immer
Die berühmte Stimme, Konrad Adenauer hat sich selbst gewählt.
Ja, aber das ist natürlich Bullshit, weil das heißt immer, er wurde mit seiner eigenen Stimme gewählt. Natürlich hat er sich selber gewählt, aber jeder andere hat ihn ja auch gewählt, ja, der ihn gewählt hat. Genau. Und wenn das nicht der Fall gewesen wäre, wäre er nicht Kanzler geworden. Also das ist Bullshit. Und einmal unter Schröder 2004 bei der Zurückweisung eines Bundesratseinspruchs gab es auch genau null Stimmen mehr als nötig. Das ist also auch nur nebenbei zur Statistik. Was hätten wir noch für Themen? Ach, interessant ist übrigens, wann sind denn endlich mal alle Abgeordneten anwesend?
Genau.
Jetzt darfst du mal raten, wie oft das in der Geschichte der Bundesrepublik vorgekommen ist.
Ach, naja, gar nicht so selten, oder?
Doch.
Echt?
Nenn mal eine sehr, sehr kleine Zahl, bitte.
9-mal?
Nachweislich 2-mal. Also man kann es ja nur dann nachweisen, wenn
namentliche Abstimmung
ist und dann verzeichnet wird, wer alles abgestimmt hat. Und es gab wirklich nur eine einzige namentliche Abstimmung, bei der alle anwesend waren, nämlich 1972. Das war ein relativ unwichtiges Gesetz. Da waren 518 damals anwesend. Es gab eine zweite Abstimmung, nämlich der allererste Bundestag mit der mit der Wahl des Bundestagspräsidenten. Da haben sich, damals waren die Berliner Abgeordneten aber noch nicht stimmberechtigt. Die waren erst ein paar Jahre später. Ja. Bei internen Sachen waren sie stimmberechtigt, bei Gesetzen und auswärtigen Sachen nicht. Aber wenn der Bundestagspräsident gewählt wurde, damals noch nicht. Deswegen kann man nicht im Protokoll nicht nachsehen, ob die 8 Berliner Abgeordneten auch da waren, was sehr wahrscheinlich ist. Aber 402 von den Nicht-Berlinern waren da in der allerersten Sitzung. Also das ließ sich keiner nehmen. Es gab also nur 2 Sitzungen, bei denen alle. Bei der Bundespräsidentenwahl sieht es übrigens ähnlich aus. Es gab nur eine einzige Bundespräsidentenwahl 1959, wo alle Abgeordneten und Delegierten anwesend waren, und eine, nämlich die erste Bundespräsidentenwahl, bei der die Berliner Abgeordneten nicht aufgeschrieben wurden und noch nicht stimmberechtigt waren, aber auch da waren alle anderen da. Das ist tatsächlich also seit über 5 Jahrzehnten flächendeckend noch nicht mehr vorgekommen, dass alle da waren. Sarah Wagenknecht gefällt das.
So, weil die ja wahrscheinlich dafür verantwortlich ist.
Also oder wie du sie mal genannt hast, die außerparlamentarische Opposition.
So. Naja, apropos Sarah Wagenknecht, dass das BSW irgendwie, also selbst Sarah Wagenknecht wird ja kein Direktmandat kriegen, ne? Sehr, sehr unwahrscheinlich.
Nee, auf keinen Fall. Das BSW wird kein einziges Direktmandat kriegen, so wie die FDP genau. Auch. Alle anderen Parteien haben Chancen auf mindestens eins.
Okay.
So, dann natürlich noch das Thema, wie viele Sitzungen gab es denn insgesamt in dieser ganzen Bundestagszeit? Magst du das auch mal schätzen?
Jetzt in der?
Ja, in der waren es ja, das war ja gestern, das war ja letzte Woche die 210. Sitzung, ja. Aber jetzt in 75 Jahren Bundestag, schätz mal.
Um die 5000?
Ja, gar nicht so schlecht. 4600, knapp 4600.
Genau.
Und Drucksachen sind auch interessant, da wird ja immer alles ausgedruckt, das ist auch etwas, also von wegen papierloser Bundestag, also das wird jedem Abgeordneten, glaube ich, noch ins Fach gelegt, und es sind auch eine fünfstellige, also Drucksachen haben immer 5 Ziffern, weil sie inzwischen seit ein paar Jahrzehnten fünfstellig sind, und es gab also in 75 Jahren 178.000 Drucksachen.
Okay.
Ja, also der eine oder andere Baum wird da das schon am eigenen Leib mitgekriegt haben. So, jetzt ist natürlich noch die Frage, was passiert nachdem der Bundestag sich dann selber konstituiert hat, dann kommt natürlich die Kanzlerwahl zustande. Wie viel, also gab ja jetzt insgesamt 9 Kanzler. Auch ein interessanter Augenblick, kleiner Funfact am Rande, ein interessanter Augenblick war zu Beginn der letzten Wahlperiode, nee, dieser Wahlperiode, der laufenden, 2021, nämlich da war zum allerersten Mal, seit ganz am Anfang, waren im Plenum kein einziger Bundeskanzler und auch kein ehemaliger, weil Scholz ja noch nicht gewählt war und Merkel war nicht mehr Teil des Bundestages.
Ah ja. Und Kohl, Schröder waren auch nicht mit.
Genau, die waren immer, zumindest für die kurze Zeit nach ihrer Abwahl oder so, waren sie zumindest immer kurz noch im Bundestag gesessen. Also genau. Die Merkel war wirklich die Einzige, die eigentlich vor ihrem Amtsende als Bundeskanzlerin nicht mehr im Parlament saß.
Genau.
Genau, der Bundeskanzler wird dann gewählt, mit absoluter Mehrheit der Mitglieder, und dann darf er ja die Minister ernennen.
Wie ist das eigentlich im Bundestag? Es gibt ja in dem ganzen Land, gibt es ja das im dritten Wahlgang, die relative Mehrheit reicht. Ist das im Bundestag auch so?
Ja, das ist ja und nein wieder. Das ist eine einfache Antwort, gibt es nicht. Dafür sieht aber das Grundgesetz ganz klar vor, wenn der im dritten Wahlgang nur eine relative Mehrheit erreicht, dann darf der Bundespräsident sich entscheiden, ob er den ernennt. Andernfalls muss er den Bundestag auflösen. Der Bundespräsident hatte also die Wahl. Wenn der aber im dritten Wahlgang dann doch mit absoluter Mehrheit ernannt wird, dann ist er gewählt, wie wenn er im ersten oder zweiten Wahlgang gewählt worden wäre. Es gab allerdings noch nie einen zweiten Wahlgang beim Bundeskanzler. Das ist also noch nie vorgekommen.
Okay.
Auch beim berühmten Konrad Adenauer mit seiner eigenen Stimme nicht.
Okay.
Dann, wie gesagt, die Minister. Da habe ich auch mal rausgesucht. Es gab bisher 242 Bundesminister. Davon fast alle zu irgendeinem Zeitpunkt auch Abgeordnete. Also nur ungefähr 16 Minister waren nie im Bundestag selber drin. Das sind zum Beispiel Jörg Kukies in der aktuellen Wahlperiode, während zum Beispiel der Spindoktor von Olaf Scholz, Wolfgang Schmidt, versucht ja ein Mandat zu erringen. Mal sehen, ob er es schafft. Also der war ja immer Bürokrat und jetzt will er auch Politiker werden.
Nun ja.
So. Rekordhalter in Kabinettszugehörigkeit oder Rekordhalterin. Darfst du mal raten, wer war das?
Warte. Edelgard Buman? Nee.
Nein. Also, ich sag's, die kennst du vielleicht, es ist Angela Merkel. die,
ja, klar,
die gehörte
die war 16
fast 4
Jahre Bundeskanzlerin.
Genau,
ja, na klar.
8 Jahre Bundesministerin oder knapp und dadurch 24 Jahre Kabinettsmitglied. Niemand war so lange Teil eines Kabinetts. Wenn es jetzt um reine Ministerzugehörigkeit ginge, dann würde Hans-Dietrich Genscher den Rekord halten mit 22 Jahren. Danach Schäuble mit 19 Jahren und danach Ludwig Erhard und Hans-Christoph Seebohm von der Deutschen Partei mit 17 Jahren und Kohl und Blüm mit 16. Also es gibt durchaus ein paar, die sehr lange im Kabinett waren, aber Merkel, ist einer der Rekorde, die sie gebrochen hat, war eben die Kabinettszugehörigkeit. Und es gab aber natürlich auch da wieder eine, nach unten eine Kabinettszugehörigkeit, kürzester Minister, das war, jetzt muss ich selber mal, das war Lothar de Maizière, Minister für besondere Aufgaben 1990 im berühmten Kabinett Kohl 3, das du auswendig kennst.
Genau.
Und wenn es um nicht, also es gab ja noch Sabine Bergmann-Kohl und Hans-Joachim Walter, die auch im Kabinett waren, als ehemalige DDRler hat man gesagt, ja, den nehmen wir euch die letzten Monate noch auf. Regulärer Minister mit einem Ressort war Hans Krüger, der in den 60er Jahren auch nur 4 Monate vertriebenen Minister war.
So. Ja,
also da
und dann hat man ihn vertrieben.
Genau. Jüngste Ministerin aller Zeiten war Claudia Nolte mit 28 Jahren. Respekt. Mhm. Das war ja auch so eine Ostfrau, die Kohl 1994, ah ja, Ostfrau, so ein bisschen wie Merkel. Also Merkel war ja, also es war ja die Nachfolgerin von Frau Merkel als Familien, als Frauenministerin.
Genau.
Genau, ältester Minister außer Adenauer, der war ja auch bekanntlich Minister, nämlich Außenminister 4 Jahre lang, aber ältester Minister, der nicht Kanzler war, war Schäuble.
Genau. Auch wenig überraschend.
Ja, so, dann haben wir auch interessant, eine Bundestagssitzung kann ja sehr lang dauern, unter anderem letzte Woche hat es wirklich auch sehr lang gedauert, wir reden ja aus der Vergangenheit, also die Sitzung am Donnerstag, am Mittwoch, die so schief ging, die war ja dann am Donnerstagnacht abgebrochen worden wegen Beschlussunfähigkeit. Das ist übrigens gar nicht so häufig, also der Bundestag, also beschlussfähig ist man ja als Bundestag, wenn man mehr als die Hälfte aller Abgeordneten anwesend hat. Jetzt weiß jeder, der nachts mal ins Plenum guckt, da sitzen von jeder Fraktion einer und dann machen die da ihr Ding, meistens geht das alles so durch. Theoretisch ist der Bundestag dann nicht beschlussfähig, aber er ist so lange beschlussfähig, wie es angezweifelt und überprüft wird. Und das macht in der Regel niemand, außer die AfD will mal wieder stören.
Genau, dann ist die AfD-Fraktion komplett da,
ja,
und zweifelt dann die Beschlussfähigkeit an.
Genau, und dann muss man sagen, dann zählen wir das jetzt und dann gibt es einen Hammelsprung oder es gibt eine andere oder auch eine namentliche Abstimmung. Und wenn die nicht erreicht ist, also wenn dann sich herausstellt, das sind weniger als die Hälfte, dann muss die Sitzung beendet werden, also abgebrochen werden. Und das ist in der Geschichte des Bundestages bisher 41 Mal nur passiert. Das ist relativ wenig. Also man kann sagen, alle 2 Jahre einmal, wobei das in den letzten Wahlperioden durch die AfD dann durchaus öfter war.
Was ich ganz spannend finde noch, ist das sogenannte Pairing. Ich weiß gar nicht, ob das noch praktiziert wird, aber ich glaube schon, oder?
Ja, erklär mal, was das ist.
Also es ist so, dass ja ganz oft Abgeordnete im Ausland sind, sonst irgendwas, und man sich einfach intern darauf einigt, dass wenn jetzt der CDU-Fraktion zum Beispiel 3 Abgeordnete fehlen, wird bei Abstimmung aus allen anderen Fraktionen auch ein Abgeordneter zum Beispiel, also es ist ungefähr wieder hinkommt, dass die Mehrheitsverhältnisse wieder stimmen. Das hat jetzt nicht damit was zu tun, dass die sich untereinander alle unglaublich lieb haben, aber wenn man das nicht machen würde, würde das ja bedeuten, dass man zu wichtigen Abstimmungen jeden kranken Abgeordneten von Auslandsreisen zurückpfeift, im Krankenhausbett in den Bundestag schiebt, damit alle da sind. Ich kann mich nämlich erinnern, dass irgendeiner, ich glaube Stoiber oder Westerwelle oder irgendwie, als es so knapp war, sagte, jetzt wird das Pairing ausgesetzt, jetzt wird jede, was natürlich Quatsch ist. Ja? Also es geht einfach nur darum, fraktionsübergreifend zu sagen, wir versuchen die Mehrheitsverhältnisse gleich zu lassen, damit eben nicht wir zu solchen außergewöhnlichen Maßnahmen gezwungen werden.
Ja,
Genau. Und gibt es das noch? Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass die AfD da zum Beispiel nicht mitspielt.
Nee, also in Zeiten einer Minderheitsregierung gibt es das sowieso nicht.
Das ist
schon spätestens im November aufgekündigt worden. Wie gesagt, es gab bisher keine, also es ist ja so, wenn da nur fünf von jeder Fraktion ein paar Hansel sitzen, dann wird gesagt, wer stimmt dafür, dagegen. Dann wird gesagt, dafür stimmen die Regierungsfraktionen, dagegen die Opposition. Das heißt, die Mehrheit ist da. Das wird dann ist auch egal, ob zufällig in der Sekunde in der Opposition doch ein paar mehr Hansel sitzen, sondern dann wird einfach vorausgesetzt, die sprechen für alle und dadurch bei Abstimmungen, die nicht namentlich sind, ist es problemlos und bei namentlichen muss man halt alle tatsächlich herbeirufen. Das dauert genau. Ja dann auch eine Zeit, bis die, also man hat dann die Chance, wenn man schnell ist, vom einen Ende des Abgeordnetenhochhauses dann quasi in den Plenarsaal zu rennen, wenn es nötig ist, ja. So, genau. Aber tatsächlich, wenn man sich fragt, die längsten Bundestagssitzungen, also es gab, also die kürzeste ist leicht erzählt, die war 1974, dauerte nur eine Minute, da wurde irgendein stellvertretendes Ausschussmitglied nachgewählt und dann so, okay, wir können wieder gehen. Das war wirklich nur eine Minute. Während die längste Sitzung, die ist nicht so leicht, also in der ersten Wahlperiode gab es noch Sitzungen, die an zwei aufeinanderfolgenden Tagen waren, also aber mit nächtlicher Unterbrechung. Das hat man dann irgendwann aufgehört. Er hat gesagt, eine Sitzung ist immer an einem Tag und dann hört man auf. Aber die längste ununterbrochene Sitzung war tatsächlich 1952 mit die dann erst um 4.42 Uhr endete. Also das ist schon okay. Amtlich die längste Sitzung, die aber mit Unterbrechung, die auch noch später endete, war 6.23 Uhr auch im allerersten Jahr des Bundestages. Aber ansonsten hat man sowas nicht mehr erlebt. 2021 gab es noch eine Sitzung, die um halb 3 Uhr endete. Also das ist, glaube ich, auch, das strebt man nicht mehr an. Oft ist es dann auch so, wenn man sieht, die Tagesordnung ist so voll, dass wir wahrscheinlich um 4 Uhr enden, dann wird das vom Bundestagspräsidenten oder also von der Präsidentin oder deren Stellvertreterinnen ganz oft gesagt und dann geben Abgeordnete ihre Reden zu Protokoll, was sie tun können, dann wird es ans Protokoll angehängt, dann müssen sie sie nicht halten und dadurch verkürzt sich dann die geplante Dauer und dann kann es immer sein, dass man auch vor Mitternacht noch fertig wird. Also das sind so kleine Spielchen, die man auch für und gegen die Effizienz des Bundestages machen kann.
Okay.
Ja, das war es eigentlich soweit. Von mir, hast du noch irgendeine Frage? Ich habe ja doch recht viel recherchiert jetzt in den letzten Tagen. Nö.
Also ich habe ja zwischendurch immer mal wieder was nachgefragt und das Problem ist, alle Fragen, die ich habe, können wir erst nach der Bundestagswahl beantworten.
Ja.
Das werden wir sicherlich auch
tun. Aber noch irgendeine Statistik, was weiß ich, dickster Bundeskanzler aller Zeiten oder?
Das ist ja klar.
Okay.
Das wird Friedrich Merz werden. Aber kleinster Bundeskanzler vermutlich Olaf Scholz, Bundeskanzler mit den meisten Haaren.
Ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob Schröder nicht sogar kleiner war als er.
Nein, war er nicht. Bundeskanzler mit den meisten Haaren vermutlich Kurt-Georg Kiesinger. So, jetzt ist die Frage, Bundeskanzler mit den größten Brüsten, Helmut Kohl oder Angela Merkel, man weiß es nicht.
Okay, Sebastian, das war so schön mit dir.
Bis jetzt. Es muss zum Schluss noch irgendwas kommen. Nächste Woche hören wir uns wieder live und das immer, ist ja live on tape in einer Verzögerung von ca. 20 Minuten, hören wir uns wieder live und dann schreiten wir ja großen Schrittes der Bundestagswahl entgegen und ich glaube auch nicht, dass ich thematisch, es sei denn die geisteskranke Mandarine in Vereinigten Staaten dreht noch irgendwie durch, würde es vermutlich auch keine großen anderen Themen mehr geben. Wenn euch das interessiert, bleibt dran, abonniert uns, ansonsten schreibt bitte an luke@hengstmanns.de, kommentiert unter dieser Folge auf luke@hengstmanns.de, wir werden darauf eingehen, weil es wird ja eh nichts kommen. Ansonsten wünsche ich dir...
Ja, schreibt uns, wir wollen auch gern mal wieder was vorlesen, was ihr uns geschrieben genau. habt. Und genau. Ja, ich wünsche dir auch eine schöne Zeit. Bis dann am Donnerstag.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.